Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Christine Nierlich und Jürg Bollinger zum Thema Autonomie aus Perspektive der Transaktionsanalyse. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Mein Name ist Cordula Winterholler und heute spreche ich wieder aus dem Mund der Logopädin und aus der Brille der Logopädie. Es gibt ein ganz spannendes Thema, mit dem wir ständig konfrontiert werden, nämlich mit dem Thema der Autonomie. Und meistens denken wir, oh, wir wissen, was Autonomie ist. Und wir wissen bei Entscheidungen ganz genau, das ist ein autonomer Patient, der kann für sich gut entscheiden, der kann auch wunderbar unsere Kostempfehlungen ablehnen. Und dann kommen wir nach Hause und denken, was war das eigentlich hier? Und es gibt einen super tollen Podcast, nämlich Transaktionsanalyse fürs Ohr und auch To Go. Und da gibt es eine Folge 160, eine magische Folge, die empfehle ich dir gleich noch einmal genauer. Und da geht es um Autonomie und da hat mich etwas gerissen, nämlich Autonomie mit dem Thema Egoismus und Macht. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe Christine Nierlich und Jürg Bollinger an, ob sie mit mir darüber sprechen wollen. Herzlich willkommen heute Morgen. Also du hörst es vielleicht zu einer anderen Tageszeit. Wir sitzen hier an einem Sommermorgen zusammen über Zoom. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Dankeschön.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitte stellt euch vor. Ich habe ganz viel über euch gelesen. Wenn ich das jetzt referiere, dann ist das etwas unspannend. Und Christine, wer bist du? Was machst du?
Wer bin ich? Ich habe viele Identitäten, genau. Also ich habe irgendwann mal Sozialpädagogik studiert. Ich war dann in diesem Beruf auch in der betrieblichen Sozialarbeit bei Siemens lange Jahre und habe da so meine Fühler ausgestreckt, meine Beratungsfähigkeit, meine Coachingfähigkeit, habe mich dann selbstständig gemacht und bin sozusagen jetzt, seit 2006 selbstständig. Also sehr, sehr viele Jahre lang. Und gestartet bin ich, wenn ich jetzt mal so die professionelle Identität noch dazu nehme, mit den Weiterbildungen als systemischer Coach, klassisch sozusagen ergänzend und dann mit der Transaktionsanalyse und inzwischen eben lehrende Transaktionsanalytikerin.
Vielen Dank. Jürg, wie war es bei dir?
Also ich bin kurz zusammengefasst in meinem beruflichen Leben vom Banker zum Transaktionsanalytiker zum leidenschaftlichen Transaktionsanalytiker mutiert. Und das ist dann auch ganz spannend, wenn ich manchmal Leute treffe, die mich von früher kennen und ich sage denen, ich befasse mich jetzt mit Transaktionsanalyse, dann sagen die auch immer noch Bank, weil die so die Idee haben, ich analysiere Finanztransaktionen. Und das gibt dann immer gute Gelegenheit, diesen etwas, ich sag mal, sperrigen Begriff auch zu erklären. Da werden wir sicher gleich auch noch Gelegenheit haben. Und ich merke, mein Ding ist es tatsächlich, oder meine Freude ist es, das, was ich selbst erlebt habe, auch an persönlicher Entwicklung, das weiterzugeben in Weiterbildungsgruppen. Da arbeiten Christine und ich zusammen, so im Bereich von Online-Angeboten oder auch Blended Learning. Ich arbeite in der Schweiz mit einem Kollegen zusammen. Wir bilden Leute aus in Transaktionsanalyse oder ich gehe vielleicht mal in Unternehmen rein, mache mal irgendein Seminar und da, glaube ich, bin ich wirklich angekommen beruflich bei dem, was ich mag und was mich wirklich freut.
Was ist Transaktionsanalyse? Also ich fühle eigentlich schon die Fragezeichen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Vielleicht auch so, was hat es jetzt mit Logopädie und Transaktionsanalyse da zu tun? Was ist das? Wie kommt sie da hin? Wie würdet ihr jetzt für jemanden, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, Wie würdet ihr es angehen?
Ich befürchte mal, wir können nicht alle Fragezeichen aus der Welt schaffen, weil also die Transaktionsanalyse, die ist entstanden von oder begründet worden von Eric Byrne. Er war amerikanischer Arzt und Psychiater, hat von 1910 bis 1970 gelebt und hat die Transaktionsanalyse zuerst einmal für seine Arbeit mit seinen Patienten in der Psychiatrie entwickelt. Ihm war es ganz wichtig, seine Patienten mit einzubeziehen. Und er hat deshalb auch Modelle und Konzepte entwickelt, um mit seinen Patienten darüber zu sprechen, was geschieht denn intrapsychisch und auch zwischenmenschlich, damit die das verstehen können und auch mit Verantwortung für einen Heilungsprozess übernehmen. Und seine Ideen, die hat er zuerst mit so einer kleinen Gruppe von Berufskolleginnen und Kollegen geteilt und das hat sich irgendwann dann verbreitet weltweit. Und auch auf andere Berufsgattungen. Und heute können wir sagen, mindestens im deutschsprachigen Raum ist so die Anwendung in der Psychotherapie, Psychiatrie eher klein. Da gibt es so die grobe Einteilung in vier Felder: Beratung, Bildung, Organisationsentwicklung und eben Psychotherapie. Und das ist das Spannende, dass die Modelle, die Byrne da ursprünglich entwickelt hat, dass die selbst in Unternehmen, in der Organisationsberatung angewandt werden, in Bildung, in Beratung. Und darum, je nachdem, wen du jetzt fragst, wie Transaktionsanalyse definiert, würde das wahrscheinlich etwas anders aussehen. Mhm. Ich glaube, das Zentrum ist das, was Byrne wichtig war, so das Zwischenmenschliche immer wieder zu beleuchten. Was geschieht, wenn Menschen miteinander kommunizieren, wenn sie in Begegnung treten? Und da, finde ich, haben wir einfach ganz viele tolle Modelle und Konzepte, einerseits von Byrne, und die werden auch laufend weiterentwickelt und kommen neue dazu und erweitert.
Und gleichzeitig gibt es so die vier Säulen der TA und da hat Jürg schon das eine genannt, nämlich ihr kennt vielleicht den Begriff der Ich-Zustände und dann eben das dazugehörige Transaktionen. Also man malt in üblicher Weise drei Kreise übereinander. Das ist das Ich-Zustandsmodell, was vielleicht bekannt ist. Und dazu gehört dann, wie tauschen Menschen Kommunikation oder Schrägstrich Sender-Empfänger-Modell, wie tauschen Menschen zwischeneinander Beziehung, Kommunikation aus. Damit wird der Begriff der Transaktionsanalyse eben, da kommt er auch her, da wird er deutlich. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Begriff der Autonomie kommen, dann gibt es als eine weitere Säule in der TA das Thema Skript, Lebensplan, Lebensskript. Also so die Idee, wir haben in der Kindheit einen Lebensplan entwickelt, dem wir folgen. Und woraus wir ableiten, wie wir in bestimmten Situationen handeln. Ja, und das wäre jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, zu sagen, da gibt es den Patienten, wo ich vielleicht sage, der handelt autonom. Jetzt ist er aber möglicherweise unter Stress. Das heißt, er handelt gar nicht so autonom, sondern folgt eher seinem Lebensplan. Wie muss ich denn sein? Wie habe ich zu sein? Wie habe ich zu reagieren auf einen Arzt, auf eine Logopädin, die vor mir steht? Mhm. Das heißt, da läuft so ein Programm in Anführungszeichen ab, ein Muster ab, und wo jetzt dann schon so sich die Frage stellt, wo ist da die Autonomie?
Jetzt sind wir mittendrin, das ist wunderbar, denn wir verstecken uns ja auch sehr häufig, wenn wir auch im Klinikalltag über Patienten, Patientinnen dann sprechen, wenn es zu solchen Situationen kommt, es gibt eine Entscheidung gegen zum Beispiel eine Kosteinstellung. Patient, Patientin hat vielleicht eine lebenslimitierende Erkrankung und sagt, nein, also das, was Sie mir jetzt hier anbieten, was ich jetzt die nächste Zeit essen soll oder für den Rest meines mir kostbaren Lebens, da mache ich nicht mit. Ja, und dann gibt es eine Fallbesprechung und das heißt, ja, autonome Patientin, Patient, und dann unterschreibt sie oder er noch etwas und die Sache ist, das Thema ist erledigt. Ich gehe nach Hause und denke, nee, für mich ist das Thema nicht erledigt. Da klingt noch, da bleibt noch etwas übrig. Da bleibt etwas übrig. Und was ihr beide gesagt habt, dass es um dieses Thema der Kommunikation auch zwischenmenschlich, dass wir diese zwischenmenschliche Beziehung haben und die auch genauer anschauen, Und was ich auch noch rausgehört habe, weil du gesagt hast, Christine, diesen Lebensentwurf, dass es ja auch um eine Klärung meines eigenen Handelns geht.
Ja. Auf jeden Fall, ne? Also es ist ja genau das. Also ob wir es jetzt mit den Ich-Zuständen darstellen auf beiden Seiten, und da steigen wir jetzt nicht weiter ein. Mhm. Da gibt's da auch sozusagen die verschiedenen Modelle, mit denen ich es beschreiben kann. Aber genau, ich gehe ja auch mit meinem eigenen Skript auf den Patienten zu und denk, also habe so eine Idee, wie muss das hier laufen oder wie muss der Patient, die Patientin einverstanden, nicht einverstanden sein. Dadurch kommen ja so Beschreibungen wie schwieriger Patient, weniger schwieriger Patient zustande. Und es ist meine Lebenswelt, ja, und so hat der eine seine Lebenswelt, der andere seine Lebenswelt aufgrund unseres Gewordenseins. Und vielleicht ist nochmal wichtig, dass wir den Autonomiebegriff, wie wir den in der TA verstehen, zusammenstellen oder euch deutlich machen. Das heißt, Eric Byrne hat so definiert als Freiwerden oder Wiedergewinnen von drei Fähigkeiten, nämlich Bewusstheit, Spontanität und Intimität. Und ich glaube, so mit dem Bewusstheit können wir alle ganz gut heute andocken an diesem Achtsamkeit, also achtsam mit mir selbst umgehen. Was passiert gerade bei mir? Bin ich zum Beispiel unter Stress, wenn ich dem Patienten, der Patientin sage, das ist jetzt ihre Kost oder ne, da geht's. So geht's jetzt weiter aus meiner Sicht. Und was sehe ich schon in Ihrem Gesicht oder in seinem Gesicht?
Würdest du es auch mit diesem Hier und Jetzt beschreiben? Also wenn du sagst Achtsamkeit, also dass ich hier und jetzt in dieser Situation bin und die Möglichkeit habe, auch hier aufnahmebereit zu sein.
Das wäre jetzt schon auch das Thema der Spontanität, ne, wirklich zu wissen, ich kann spontan handeln, / ich habe alle verfügbaren Möglichkeiten. Du hast vorhin das Wort genannt oder das Wording benutzt, Tunnel. Ne, das wäre sozusagen Skript, ich bin im Tunnel und ich denke, ich muss so handeln. Autonomie heißt in der Spontanität und Bewusstheit, ich habe ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Ich kann sagen, ach, ich kann verstehen, dass das für Sie jetzt schwer ist, oder ich kann verstehen, dass das total doof ist und es wird mich auch so nerven und ärgern. Ja, das heißt, ich kann auf den oder die eingehen und sagen, und trotzdem, ne, ist es, glaube ich, gut für Sie. Oder ich kann halt sagen, nee, Sie müssen so.
Oder ich kann auch lassen. Ne? Also das, ich habe dieses Nein eher als, okay, das ist die Autonomie. Also dieses Nein wird als sehr stark, das ist autonom, das ist ein Ausdruck einer autonomen Haltung. Und deswegen gehe ich zurück und sage, okay, gut, dann bitte, das ist Ihre Entscheidung und da ziehen wir uns zurück.
Zurück, ja.
Und da glaube ich, kommt jetzt der dritte Aspekt noch hinzu, die Intimität, der ist vielleicht vom Begriff etwas verwirrend, also da geht es nicht um Intimität im engeren Sinn, sondern um die Fähigkeit, sich auf ein Gegenüber einzulassen. Das heißt, ich bin in gutem Kontakt mit mir und auch mit meinem Gegenüber, beispielsweise Patienten. Und da zeigt sich auch, dass Autonomie, wie wir es in der Transaktionsanalyse verstehen, nicht gleichzusetzen ist mit Unabhängigkeit, so quasi ich bin frei von jeglichem Einfluss, sondern dass es eben auch um Beziehung geht. Und da könnte jetzt sein, dass wenn jemand sagt, nein, ich möchte nicht, dass ich so, also einerseits das akzeptieren kann, sagen, okay, ist so, aber vielleicht spüre ich, da steckt vielleicht noch was dahinter. Und dann könnte ich so als werden einerseits Spontanität, so von meinen Handlungsoptionen und auch von Intimität, könnte ich das auch mal zurückmelden, sagen, ich höre das, ich respektiere das auch und bei mir ist aber noch irgendwas, können Sie mit dem was anfangen? Ich spüre da vielleicht noch eine Unsicherheit oder was auch immer. Das heißt, ja, ich kann ein Nein auch mal akzeptieren und gleichzeitig höre ich aber auch, was sich bei mir so regt und ich kann das dann auch je nach Situation natürlich und Frage, ist das angebracht oder nicht, aber ich könnte das auch mal einbringen.
Jörg, du hast da jetzt noch ein Wort reingebracht, respektieren und Respekt. Und wenn ich jetzt an die Medizinethik denke, dann arbeiten wir ja vier Themen ab, sage ich jetzt mal salopp. Und zwar Autonomie, Fürsorge, Benefit, also Schaden, Nichtschaden. und Gerechtigkeit. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir tragen so diese Autonomie als abstrakten Begriff oder so als Monstranz vor uns. Und im Englischen heißt es aber gar nicht Autonomie, sondern Respect of the Autonomy. Ja. Und du hast es auch gesagt. Und ich habe gedacht, wir haben den Fokus so auf das Autonome. Und nein, ist häufig, also dieser Kurzschluss, dieses Lineare, ist gleich eine autonome Entscheidung. Und jetzt hast du auch gesagt, dieses ich respektiere das und ich bleibe trotzdem in Beziehung.
Ja, es passt und ja auch zu dem, ne, nicht schaden, finde ich. Was Jürg ja gesagt hat, ist, ich höre, dass da was ist, wo ich vielleicht eine Befürchtung habe, dass sie sich selbst schaden. Ich will, also wenn ich jetzt mal die Idee nehme, da hat einer den Antreiber, sei stark und will schnell wieder zu Kräften kommen und ich muss stark sein und ich muss ja für meine Enkel oder für meine Kinder oder für wen auch immer da sein. Ich kann mir das nicht erlauben jetzt hier, ne, wie mit Schonkost und so. Dann bewahre ich ihn oder sie ja auch vor Schaden. Ja, dann steht die Autonomie aber mit dem Schaden sozusagen pari und ich kann da dann in der Beziehung, in der Beziehungsfähigkeit das auch sozusagen aufdröseln oder anbieten. So.
Und da kamen wir jetzt noch, Entschuldigung, Jürg,
ja.
Weil Christine jetzt gerade die Antreiber genannt hat, dass wir es nicht vergessen, ob ihr noch 2, 3 Worte oder Sätze zu Antreiber sagen könnt. Also, dass wir es nicht vergessen, weil ich glaube, dass das noch ein Begriff ist, wo wir nochmal hingucken müssen. Aber Jürg, ich habe dich jetzt einfach so unterbrochen.
Ja, ja. Noch kurz was zum Respekt. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das ein wichtiges Thema ist, also auch in der Ethik der Transaktionsanalyse. Und gleichzeitig ist es auch gut zu schauen, auf wen richtet sich das. Einerseits Respekt gegenüber den PatientInnen, aber auch Respekt mir gegenüber. Und wenn ich dann eben merke, irgendwas ist noch, dass ich das selbst auch respektiere und das eben vielleicht auch mal einbringen kann. Und da haben wir, um nochmals ein weiteres Konzept zu bringen, so die Haltung, unsere Idee, ich bin okay, du bist okay. Und da ist Respekt ein Teil davon. Ich respektiere mich, ich respektiere dich. Und jetzt geht's darum, gemeinsam einen guten Weg zu finden. Und das ist letztlich Ausdruck auch eben der Autonomie, dass ich mich selbst ernst nehme, mich selbst akzeptiere, respektiere gleichzeitig auch mein Gegenüber. Und da können wir, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, auf dieser Grundlage können wir da Lösungen finden. Und sobald ich entweder mich oder mein Gegenüber nicht mehr respektiere, dann kommt das irgendwie in Schieflage.
Und bei Antreiber, ich mache jetzt mal ein Beispiel und ihr sagt mir jetzt, da bist du auf dem Weg oder nicht auf dem Weg. Wenn mein Antreiber heißt, du musst es für Patienten, Patientinnen immer so sicher wie möglich machen. Wäre das ein Antreiber von mir? Also wäre ich da in der Begrifflichkeit der Antreiber, um das nochmal aufzunehmen und nochmal verdeutlichen?
Und das ist ja grundsätzlich ein wichtiger Ansatz, wenn wir mit Patienten arbeiten, oder wenn du mit Patienten arbeitest. Und das Wesen vom Antreiber ist, dass du dich selbst nur noch als okay, als wertvoll empfindest, wenn du diesem Antreiber zu 100% oder noch mehr folgst. Und das ist, dann wird es zu einem inneren Stress. Also du bist dann irgendwie nicht mehr frei in deinen Entscheidungen, sondern es geht nur noch darum, alles für die Patienten zu tun. Wenn du da drüber stehst und sagst, okay, ich habe meinen Wert, der ist letztlich nicht davon abhängig, ob ich gute Arbeit leiste, sondern als Mensch, als Gordula bin ich wertvoll. Und darauf aufbauend gibst du dein Bestes für deine Patienten, dann ist es nicht mehr Antreiber.
Wie entstehen diese Antreiber oder woher kommen sie? Bei mir wäre jetzt dieser Antreiber, das wäre jetzt vielleicht ein Antreiber, den ich verorten würde, vielleicht aus meiner Ausbildung?
Das kann Ausbildung sein, aber es kann auch Kindheit sein. Ich würde gerne noch mal eine Unterscheidung machen zwischen Antreiber, die so definiert sind von Tabby Kaler, der 5 zusammengestellt hat, und die man auch findet, die vielleicht auch ähnlich wie die Ich-Zustände der oder die ein oder andere schon mal gehört hat. und dem, was du gerade gesagt hast, würde ich eher Glaubenssätzen zuordnen, die natürlich ein Teil von dem Antreiber sein können, also sozusagen eine Unterordnung, Unterkategorie sein können. Aber sozusagen die Antreiber, die Tabby Kaler definiert haben, die, und da würde ich jetzt mal nur zwei, drei rauspicken, die könnte ich mir gut vorstellen, dass man die nochmal sich anguckt und sagt so, inwiefern bin ich oder der Patient in so einem Sei-stark-Antreiber? Ja, sei stark heißt, wir geben uns hier keine Blöße, wir schaffen das, wir ziehen das hier durch, wir brauchen hier keine Weicheier sein oder irgend so was Weicheiiges an den Tag legen, ja. Nur dann sind wir okay. Ja. Mhm. So, und das wäre was beide Seiten in ihrer Autonomie einschränkt, Schrägstrich in ihrem Respekt vor dem anderen oder auch vor der eigenen Rolle, ja. Oder auch sowas wie, wenn es der Patient, die Patientin, dem Arzt oder dir als Logopädin recht machen will, also ein Antreiber mach's recht, wäre auch ganz spannend. Das heißt, er oder sie ist auch nicht in der Autonomie zu sagen, ich entscheide und ich sage, ah, ich würde es machen, ah, ich mach's für die Cordula. Ja? Also ich mach's der Cordula recht, ist ja auch keine autonome Entscheidung, sondern da bin ich ja komplett bei dir.
Und vielleicht noch was auf deine Frage zurückzukommen, Gordula, woher kommt? Und du hast gesagt, dass das in der Ausbildung war das wahrscheinlich ein Teil. Ich vermute mal oder spekuliere, das könnte auch schon viel früher entstanden sein in deiner Kindheit. Das ist ja die Idee der Transaktionsanalyse, dass wir als Kinder Vorbilder hatten, die uns entweder Werte vorgelebt haben oder das auch verbal kommuniziert. Es ist wichtig, für andere Menschen da zu sein. Es ist wichtig zu schauen, dass es anderen gut geht. Es ist wichtig, stark zu sein, was auch immer das Thema war. Und dann entwickelst du aufgrund von dem Ressourcen, die wertvoll sind. Und vielleicht ist es eher so, dass du auch diesen Beruf gewählt hast, weil du da wertvolle Ressourcen entwickelt hast, die dir von Vorbildern mitgegeben wurden oder die du dir abgeschaut hast. Und die Kehrseite der Medaille ist dann eben der Stressfaktor, der meistens eben das ähnliche Thema ist. Ich muss es jetzt allen recht machen. Ich muss schauen, dass alle Patienten zufrieden sind, glücklich sind, gesund werden, was auch immer. Mhm. Und letztlich ist es das gleiche Thema. Du hast Ressourcen entwickelt aufgrund von dem, was du in der Kindheit erlebt hast. Und gleichzeitig, wenn du es eben von deinem Selbstwert dann oder mit dem Selbstwert verknüpfst, dann kann es zum Innenstress oder zum Antreiber werden. Mhm.
Da mir kommt jetzt gerade noch etwas Autonomie. Habe ich so den Eindruck, verbinden wir sehr mit dem Nein, mit dem Widerstand. Aber wenn ich euch jetzt so lausche mit den inneren Antreibern, dann kann ja auch das Ja, was uns eher willkommen erscheint, ne, weil wir denken, ja, ne, das Ja, also die Akzeptanz einer Kostempfehlung, scheint uns per se immer eine autonome Entscheidung zu sein. Ja, weil sie willkommen ist und ja, aber nicht die Einladung, wir hören da nicht die Einladung, nämlich dann zu überlegen, sagen, ist das wirklich eine autonome Entscheidung? Macht er oder sie das tatsächlich, so wie ihr jetzt mal gesagt habt, der Cordula zuliebe? Ne? Die Logopädin ist vielleicht nett und sympathisch und ja, vielleicht auch kompetent und dann sage ich mal ja. Und dahinter fragen wir die Autonomie gar nicht, weil, und das ist ja auch eine blöderes Sache, weil wir eine Ressource übersehen, dass wir unsere eigene Entscheidungsfähigkeit oder fachliche Entscheidung hinterfragen, sagen, ist das tatsächlich bei dem Patienten so angebracht?
Und da sind wir wieder beim Punkt, den wir schon erwähnt haben, dass wir Autonomie nicht nur oder dass wir nicht nur die Patienten im Fokus haben, sondern auch so uns selbst. Und da ist dieser Teil der Bewusstheit, dass so, was nehme ich wahr an Sinnesreizen, also manchmal merkt man im Gesicht des Patienten, dass ein Ja vielleicht eben nur ein vordergründiges Ja ist. Und auch eben meine Empfindungen. Ich glaube, wir haben ja so auch so intuitive Antennen, die das wahrnehmen können. Und da ist dann die Frage, nehme ich das wahr oder sage ich, ein Ja, das ist doch so viel einfacher, als wenn ich jetzt noch diskutieren muss.
Ja, genau.
Wir nehmen das und ich glaube, da sind wir wieder bei dieser Zweiseitigkeit. Das geht immer darum, beim Patienten, bei der Patientin zu sein und auch bei mir. Und das mal vielleicht auch zu hinterfragen oder mindestens das bewusst zu sein. Ich könnte ja dann auch sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht ein autonomes Ja, aber im Sinne einer bewussten Entscheidung sage ich, ich gehe jetzt trotzdem mal mit dem, weil mir die Zeit im Moment fehlt, da noch lange zu diskutieren. Ich merke mir das aber für den weiteren Kontakt mit dem Patienten, vielleicht später da irgendwie nochmals das aufzugreifen. Also letztlich heißt es nicht, dass ich dann das Ja nicht akzeptieren muss, aber dass ich es mindestens mal registriere, das war vielleicht kein autonomes Ja. Und dann entscheide ich, was mache ich jetzt mit dem? Und da bin ich dann wieder für mich autonom zu schauen, thematisiere ich es jetzt, merke ich es mir mal für später oder was auch immer ich damit mache.
Ja, das ist eine wichtige Ressource. Ne? Wenn wir immer auf dieses Nein fokussieren, ne, das ist natürlich sehr laut, weil es irgendwo als störend empfunden wird und einen sehr schnell hellhörig werden lässt oder ja zu bestimmten dann auch Teambesprechungen, bestimmte Entscheidungslogarithmen dann auch führt. Aber beim Nein, das ist immer so still, ne? Da sind wir so dann quasi im Floh, aber müssen uns doch immer wieder fragen, ist das ein guter Floh, der hier passiert? Oder gehen wir da tatsächlich auch eher wieder Außenkontakt raus, weil wir denken, hier ist alles fein, ne?
Beim Ja meinst du, ne?
Beim Ja, genau.
Das jetzt gerade
Ja.
Nein,
ja,
genau. Und ich würde jetzt das nochmal aufgreifen, auch von Jürg zu sagen, ne? Also das ist jetzt gerade so schön gesagt, nach der Session, wenn er oder sie Ja oder Nein gesagt hat und dann danach. Aber ich kenne den Patienten ja vorher auch schon. Das heißt, die Hypothesen, die ihr möglicherweise ja bilden könnt zu demjenigen, wie ist der unterwegs? Ne? Ist er eher rebellisch oder sie unterwegs? Oder ist er oder sie eher in diesem, wie gesagt, sehr stark oder mach's recht unterwegs? Oder ist es immer sehr anstrengend? Anstrengend, muss immer alles sehr anstrengend sein bei diesen Patienten. Da habe ich ja auch so eine Außendiagnose, kann ich sehr schön schnell stellen. Also wie ist die Beziehungsqualität mit ihm oder ihr auch und natürlich aber auch so die eigene. Und da sind wir bei dem Thema auch Intimität. Deswegen finde ich diesen Begriff der Autonomie wirklich schön in dem Dreiklang der Bewusstheit, der Spontanität und der Intimität. Und das für beide Seiten geltend. Dann kann ich da ganz, ganz viel mappen und kann ganz viel auch sozusagen in dem Kennenlernen auf dieses Nein oder Ja dann hin schon mal vorausdenken und antizipieren. Ja, wie geht's mir mit einem Ja? Wie geht's mir mit einem Nein?
Und ich glaube, was ja auch wichtig ist, ist klar zu sehen, was sind meine Möglichkeiten und wo sind meine Grenzen? Und da nehme ich jetzt mal an, als Logopädin wirst du mit Lebensgeschichten konfrontiert, die jenseits von deinem Fachgebiet sind, wo du immer noch weitergehen könntest, aber wo du irgendwo auch sagen musst, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Auftrag. Und da dann mit diesem Wissen auch mal halt etwas zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren, sagen, okay, da kommt jetzt irgendwas rauf und die Frage ist, ist es jetzt meine Aufgabe, da noch tiefer zu gehen oder eben bewusst auch mal zu sagen, okay, das sprengt jetzt die Grenzen dieses Settings und auch das wäre für mich wieder Autonomie, dass ich mir auch bewusst bin, wo sind meine Möglichkeiten, wo enden die da letztlich auch.
Mich erinnert das sehr an das Thema der Care Ethics. Also das ist eine, jetzt Ethikrichtung wäre jetzt wieder falsch ausgedrückt, aber ich sage es jetzt einfach mal, ein Konzept der Ethik kommt aus der feministischen Ethik, ist aber jetzt keine Pflegeethik, ne? Bei Care Ethics würde man jetzt so denken, ah, ist das eine Pflegeethik? Wenn ich sage, aus der feministischen Ethik, dann denkt man sofort, ist das jetzt hier Frauenpower, ist das betrifft nur Frauen. Aber das ist eine Ethik, die genau diesen Fokus hat, nämlich, dass wir in Beziehung sind und dass wir auch Verantwortung haben für diese Beziehung. Also das, was die Medizinethik uns an großen abstrakten Themen bietet, sage ich immer, das sind die, also Care Ethics ist, sind die Fugen, damit wir darüber verhandeln können. Und wenn ich euch jetzt zuhöre mit der Transaktionsanalyse, ist das dann nochmal die Möglichkeit, genau darüber zu reflektieren, wie diese Beziehung läuft und wie die Beziehungsklärung und mal auch meine eigene Person auch klären kann, reflektieren kann, damit ich meine Haltung hier in diesen großen Konzepten auch gut, dass ich mich da positionieren kann.
Und ich höre jetzt die Stimme, wir haben in unserer Weiterbildungsgruppe eine Ärztin und auch eine Notfallpflegerin, die, da höre ich die jetzt sagen, ist ja alles gut und recht, aber ich habe schlichtweg die Zeit nicht. Also jetzt gerade im Notfall müssen die innerhalb von Sekunden oder Minuten Entscheidungen treffen, da habe ich die Zeit nicht noch lange in mich hineinzuhören. Und ich glaube, das gehört dann letztlich eben auch dazu, auch in die Verantwortung der beruflichen Entwicklung, auch mit mir so klar zu sein, dass ich in solchen vielleicht hektischen Stresssituationen auch darauf vertrauen kann, dass ich auch mal die richtigen Entscheidungen treffe, beziehungsweise halt im Nachhinein auch mal etwas korrigieren kann, ohne dass ich im Moment jetzt lange in mich hineinhöre. Also ich glaube, das ist Erfahrung, das ist Entwicklung. Und es ist tatsächlich nicht die Meinung, die jetzt vielleicht entstehen könnte, wenn wir uns so zuhören, dass ich da lange immer in mich hineinhören muss. Also ich glaube, wir entwickeln da ja auch eine Professionalität, auf die wir uns verlassen können, auf unsere Intuition, auch mal wirklich schnell Entscheidungen treffen zu müssen und das auch zu können. Und auch das ist wieder Autonomie, dass ich mir da bewusst bin, ich kann das und ich kann vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung auch wieder korrigieren.
Ja, also dieses, natürlich, wenn wir uns jetzt unterhalten, klingt es, ne, wir sind so auf der Suche nach der perfekten Lösung, nach der perfekten Haltung, nach dem perfekten Moment. Und darum geht es. Also darüber lohnt es sich auch zu sprechen, genau sich die Zeit zu nehmen, so wie wir das tun, weil es ja auch wieder klärend dazu beiträgt, dass ich da rausgehe und wieder für mich eine Möglichkeit habe, also meinen inneren Kompass zu justieren, auch nochmal nachzufragen, um dann in solchen Stresssituationen zu sagen, Achtung, bin ich im Tunnel? Und das ist ja dieses Thema der Achtsamkeit oder das im Hier und Jetzt zu sein, dass ich das eben nicht brauche. Und so wie du gesagt hast, im Nachgang kann ich ja dann, wenn ich auch hier merke, ach, da bleibt wieder ein Rest übrig. Also wir haben manchmal den Begriff oder den haben wir so für uns auch mal gefunden, der moralischen Verletzungen. Also wenn wir aus einem Klinikalltag oder Praxisalltag rausgehen, hat meine Kollegin gesagt, ich komme abends verletzt da nach Hause, als ich reingegangen bin, um nachzugucken, was sind das für Verletzungen, moralische Verletzungen, die mir da passiert sind. Und ich mir dann die Zeit nehme, ich habe es da wahrgenommen und ich nehme mir dann die Zeit, eben darüber zu reflektieren, zu gucken, woher kommt's, um im nächsten Moment auch wieder andere Entscheidungsmöglichkeiten zu haben.
Ja, oder unten, was hat mich beschäftigt oder was hat meinen Lebensplan angetriggert oder was war für mich ethisch nicht vertretbar? Und ich möchte nochmal das, was ihr beide jetzt genannt habt, hervorheben. Das Thema Verantwortung, also wirklich auch, wo wurde Verantwortung verschoben? Also gerade bei einem Mach's Recht wird mir die Verantwortung hingeschoben, weil die Patientin sagt, ich mach's der Cordula recht. Und damit hast du aber den Affen auf der Schulter, also die Verantwortung auf der Schulter. Und ich habe mich dessen entledigt, ohne dass ich mit dir das geklärt habe. Ja, sondern ich habe für mich entschieden, die Cordula, die weiß schon wie und ich mache es der Cordula recht und dann ist die Verantwortung bei dir. Und das finde ich ganz spannend und da würde ich gerne nochmal auch den Bogen, du hast Ethik genannt, zu unseren Ethikrichtlinien nennen, die wir einfach auch super gerne da hernehmen, weil da ist genau das drin, was wir gerade diskutiert haben. Verantwortung, klären, wer hat wo wie Verantwortung, / wer hat wo wie Verantwortung verschoben, ja, oder zu viel Verantwortung oder zu wenig Verantwortung. Was ist mit Respekt? Inwiefern ist Respekt gegeben von beiden Seiten für beide Situationen, für beide Rollen? Wo ist Schutz? Und ich finde, Schutz ist genau das, ja, was ihr auch mit Schaden definiert habt. Ist das gegeben auch für beide Seiten? Mhm. Ja, also wo bewahre ich mich auch vor diesem emotionalen Drain oder vor diesem, ja, wie du es gerade gesagt hast, dass ich abends nicht da sitze und völlig platt bin. Und dann das Empowerment und Verbindlichkeit in Beziehung. Da haben wir nämlich jetzt auch nochmal schön abgerundet, das, über was wir gerade gesprochen haben. Mhm. Also den Patienten zu empowern, aber auch, dass ich als starke Kraft wahrgenommen werde in meiner Rolle. Nimmt der Patient mich auch wirklich so wahr? Und dieses Verbindlichkeit in Beziehung, also wirklich die Beziehung auch als Messlatte und auch als das Kriterium zu sehen und auch zu sagen, wie verlässlich ist diese Beziehung und wie können wir uns da auch gegenseitig aufeinander verlassen oder das auch so ein bisschen, also einerseits aufrechterhalten, aber andererseits vielleicht auch challengen und strapazieren.
Ja, und das ist ganz wichtig, dieser Fokus auch auf die Beziehung, die Qualität der Beziehung, genau. Dass wir nicht hinter Methoden, oder Kostempfehlungsentscheidungen, dass wir uns darauf fokussieren und die Beziehung aus dem Blick verlieren. Und da passiert in der Logopädie gerade sehr viel zum Thema Forschung, zum Thema Beziehungsaufbau, Beziehungsgestaltung. Mhm. Also da haben wir uns gut auf den Weg gemacht. Mhm. Und das andere, weil du gesagt hast, diese Punkte genannt hast, jetzt Ethik im Rahmen der Transaktionsanalyse, also die wichtigen Punkte. Wir haben noch in der Logopädie, wir haben keine Berufsethik. Wir sind da, wir haben uns erst, also wir machen uns im Rahmen der Professionalisierung, im Rahmen der Akademisierung letztendlich erst auf dem Weg und merken aber, jetzt kann man ja sagen, mein Gott, ihr seid ja im Gesundheitswesen, stellt euch nicht so an, da gibt's doch die Medizinethik, da laufen doch auch die ethischen Fallkonferenzen nach, ja, das sind doch gegebene Strukturen und wir merken immer wieder, dass uns da etwas fehlt. Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum mich eure Folgen oder gerade eben diese Folge 160, diese magische, so angetriggert hat, wo ich gesagt habe, genau das ist der Punkt, dass diese Beziehungsgestaltung, dieses in Kommunikation sein, das ist unsere DNA. Mhm.
Ja.
Und wenn es zu abstrakt wird und wir arbeiten etwas ab, wir verlieren die Beziehung aus den Augen. Und das war heute sehr wertvoll oder ist im Moment sehr wertvoll, mit euch genau darüber zu sprechen, dass das beide Seiten weiterbringt, dass wir uns beide, du hast es vorhin auch gesagt, Jörg, ich muss mich auch im Blick haben. Ich kann nicht nur auf das Nein des Patienten fokussieren, sondern ich muss ja auch immer gucken, was ist da bei mir gerade los?
Und das finde ich jetzt aber nochmal eine total schöne Parallele zu sagen, aha, da seid ihr auch in einer Autonomieentwicklung sozusagen. Ja, als Logopädie. Ja, weil zu sagen, ja, das kann ich machen pragmatischerweise, die Ethikrichtlinien von anderen übernehmen. Und was tut ihr? Ihr tut bewusst achtsam überprüfen, nachgucken, passt das für uns? Ihr guckt, was ist noch nicht im Sinne der Spontanität abgedeckt, was braucht es für uns noch? Und eben im Sinne der Intimität, was ist unsere Identität? Was fehlt uns da? Was würden wir da gerne ergänzen? Und wie sehen wir uns? Ja, sozusagen. Das finde ich wunderbar, ein wunderbares Beispiel nochmal für die Autonomie.
Boah, also dem kann ich jetzt gar nichts hinzufügen. Ich würde jetzt sagen, schöner kann ich es nicht ausdrücken, aber Jörg findet noch was.
Ich habe immer noch was dazu.
Ja, bitte Jörg, gib noch was
nein,
dazu.
Nein, es hat jetzt nicht direkt mit dem zu tun, indirekt schon. Was mir vorhin noch durch den Kopf ist, so im Zusammenhang mit Ethik und auch Autonomie, das ist für mich so der Bereich von Supervision oder fachlichem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt immer so davon ausgegangen, ich bin allein als Logopäde, Logopädin oder in welcher Rolle auch immer mit meinen Patienten, muss Entscheidungen treffen. Und ich glaube, so die Qualitätsentwicklung oder Sicherung, die geschieht dann halt auch außerhalb dieser Settings, indem ich eben in Supervision meine Entscheidungen, mein Handeln, meine Rollen reflektiere. Und jetzt kommt ein kleines Werbefenster. Da finde ich die Modelle und Konzepte der Transaktionsanalyse auch als sehr hilfreich, gerade in diesem Kontext auch mal etwas benennen zu können. Was geschieht denn da? Das aufzuzeichnen. Also da laden wir auch alle Hörerinnen und Hörer ein, sich vielleicht auch mal vertieft noch mit den Modellen der Transaktionsanalyse auseinanderzusetzen und vielleicht sogar ein Einführungsseminar oder eine Weiterbildung dann auch zu beginnen, weil das sind so viele wertvolle Schätze, die wir da haben, die gerade in solchen Situationen helfen, im Reflektieren von Situationen, im Diskutieren, und letztlich entwickle ich meine Autonomie weiter, damit ich eben gerade auch in hektischen Situationen mit Patienten, Patientinnen da leichter auch in der Autonomie bleiben kann oder eben in der Haltung, ich bin okay, ich respektiere mich, ich bin wertvoll und meine Patientin auch.
Ja, womit wir eigentlich wieder am Anfang sind, bei Eric Byrne nämlich, der gesagt hat, ich möchte einfache Konzepte haben, die für Patienten gut umsetzbar sind. Was Jürg jetzt gesagt hat, die sind auch dann für den Einzelnen, die Einzelne, wenn sie sie kennt, umsetzbar und schnell herholbar. Und das macht es aus. Das heißt aber, sie sind einfach, aber wie heißt es im Englischen? Simple but not easy. Also sie sind zwar sehr eingängig, aber sie haben eine große Wirkung, / dann ein großes Theoriewerk dahinter noch. Das ist so der Punkt.
Ja. Genau. Ja, ganz wichtiger Punkt auch zum Thema des Gesundbleibens in Therapieberufen. Ja, in fordernden Situationen auch dann die Möglichkeit zu haben, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und zu entscheiden, welches Päckchen nehme ich mit nach Hause und schaue es mir gemeinsam unter bestimmten Aspekten an. Ich kann auch nur sagen, hört den Podcast von Jürg und Christine. Wunderbar, das ist schon ein wunderbarer Einstieg. Mir hilft die Transaktionsanalyse sehr. Ich bin im Rahmen meiner Lehrtätigkeit da in Berührung gekommen. Da haben wir eine Ausbildung dann bekommen und das trägt mich durch mein Leben.
Sehr schön.
Ja. Herzlichen Dank an euch beide. Es war wunderschön, dass wir uns die Zeit nehmen konnten, über dieses Thema zu sprechen, wohl wissend, dass ein Praxisalltag völlig anders ausschaut und wir trotzdem diese Ressource nutzen können, auch in der Zeit Gedanken zu bewegen. Habt herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und alle Informationen über Christine und Jürg findet ihr in den Shownotes, wo ihr Seminare haltet, wann ihr Seminare haltet, die Shownotes. Vielleicht habt ihr noch Literaturempfehlungen und auch für den Podcast. Habt's gut und habt's hübsch. Euch vielen Dank, Jürg und Christine, und dir da draußen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank für heute und
danke.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.